Als an einem der Maiwe-Abende der Sigmar plötzlich aufforderte, hier in das Kreuz Nägel hineinzuschlagen und ich die ersten Hammerschläge hörte, schauderte es mich. Und so ähnlich war das eben wieder, als sie anfing, in dieses Kreuz Nägel hineinzuschlagen, schauderte es mich. So ein bisschen geht mir das oft auch, wenn wir Abendmahl feiern, so wie gestern Abend. Das ist mich, wenn wir das Abendmahl feiern und wir feiern heute Karfreitag einen Gottesdienst zu etwas, was uns eigentlich erschaudern lassen müsste. Auch wenn wir Abendmahl feiern, dann feiern wir, dass das Blut Christi uns rein gewaschen hat, dass sein Leib für uns ans Kreuz gegangen ist. Eigentlich muss das uns erschaudern lassen, oder? Lars wusste schon eine Zeit lang das Thema, ich hatte es ihm irgendwann mitgeteilt oder er hatte gefragt und irgendwann kamst du und hast mich nochmal gefragt, hast nur kurz geschrieben, sag mal, dieser Titel, das Schlimmste, was jemals auf Erden passiert ist, hast du das provokant gemeint? Und ich habe, glaube ich, nur geschrieben, ja, könnte sein. Ihr könnt euch ja mal selber ein Bild machen, ob ich das und diesen Titel provokant gemeint habe, ob ich euch an diesem Termin, an Karfreitag, provozieren möchte oder wer euch vielleicht provozieren möchte. Denn das Schlimmes geschieht auf dieser Welt, das ist uns, glaube ich, allen klar, oder? Wie viel Schlimmes passiert auf dieser Welt? Eigentlich schon immer, wenn wir ehrlich sind. Es hat angefangen mit Kain und Abel, ein Brudermord ganz am Anfang der Geschichte und bis heute Mord und Totschlag, viel, viel Schuld, viel, viel Schlimmes. Von daher war die Lesung vom großen Versöhnungstag etwas durchaus Wichtiges. Die Israeliten lernten, wie wir es heute nicht mehr lernen, was es bedeutet, wenn Menschen Schuld auf sich laden. Dann geht es nicht darum, dass wir vielleicht mal gegen irgendwelche Ernährungsregeln verstoßen haben oder Verkehrssünder geworden sind oder bei der Steuer betrogen haben. Nein, bei Sünde und Schuld geht es um Blut, das oft fließt. Am Ende fließt oft Blut. Am Ende geschieht Fürchterliches. Und das erlebten die Israeliten jedes Mal, wenn ein Tier für ihre Schuld geopfert werden musste. Und dann diese Symbolik. Diese Symbolik, dass da dem einen Tier die Schuld auferlegt wurde. Der Hohepriester legte seine Faust in den Nacken dieses Tieres und dann wurde es in die Wüste geschickt zu Asasel. Die Theologen streiten sich, wer damit gemeint sein könnte. Auf jeden Fall wurde es in die Verdammnis geschickt und es trug die Schuld der ganzen Israeliten, des ganzen Volkes. Und ihr ahnt schon, es ist das Bild gewesen für Jesus Christus. Und die Israeliten mussten lernen, dass nur auf dem Weg, den Gott vorgesehen hatte, sie ihre Schuld loswerden konnten. Nicht so, wie wir denken oder wie Religionen sich das ausmalen, wie man das vielleicht schaffen könnte mit der Schuld, die man im Leben angesammelt hat, vor Gott oder in den Göttern klarzukommen. Es war ein Weg, den Gott bestimmt hatte. Und ich staune immer wieder darüber, auch über meine Zunft der Theologen, wie man heute das alles erklären will an Karfreitag, wenn man nicht auch zurückgreift auf das, was das Alte Testament uns dazu sagt. Wir können den Kreuzestod Christi nur verstehen, wenn wir auch verstehen, wie es dazu gekommen ist, welche Symbolik da drin liegt. Von daher war ich schon ein bisschen erstaunt, als ich vor einigen Jahren mal hier ein Seminar angeboten habe. Man kann das Neue Testament nur verstehen, wenn man auch das Alte Testament dazu nimmt. Und da waren noch nicht mal ein Dutzend Teilnehmer da. Wie erklärst du eigentlich das, was wir heute feiern? Und haben wir es vielleicht verpasst, es zu erklären, wenn man in diesen Tagen die Nachrichten liest und hört, dass alle darüber nachdenken, wie man den Karfreitag entschärfen könnte, sprich irgendwelche Musik- oder Veranstaltungsverbote zurückfahren könnte? Haben wir es nicht mehr verstanden, es zu erklären? Oder müssen wir einfach damit leben, dass die Christen, die das wirklich noch verstanden haben, immer mehr in der Minderheit sind? Und dann werden wir damit leben müssen, dass andere an Karfreitag nicht still werden, dass andere an Karfreitag nicht nachdenklich werden. Und nicht verstehen, was damit gemeint ist, dass da das Schlimmste passiert ist, was jemals passieren konnte. Und da meine ich jetzt nicht das Abschneiden des HSV, Ich meine auch nicht, liebe Schwiegermutter, verzeih, irgendwelche blöden Schwiegermuttergeschichten. Ich meine auch nicht die Politik in unserem Land oder weltweit, wo es einen ergrauen könnte. Ich meine das, was da für Jesus und für Gott geschah. Und ich möchte euch den Text nochmal lesen, der uns im Markus-Evangelium Kapitel 15, Vers 33 folgende schildert, was da geschah. Und hört nochmal zu. Um 12 Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem ganzen Land. Das dauerte bis um 3 Uhr. Gegen 3 Uhr schrie Jesus, Eloi, Eloi, lena sabachthani, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten, der ruft nach Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf eine Stange und wollte Jesus trinken lassen. Dabei sagte er, lass mich machen. Wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten. Der römische Hauptmann aber, der dem Kreuz gegenüberstand und miterlebte, wie Jesus aufschrie und starb, sagte, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Auch einige Frauen waren da, die alles aus der Ferne beobachten, unter ihnen Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und von Joses sowie Salome. Schon während seines Wirkens in Galiläa waren sie Jesus gefolgt und hatten für ihn gesorgt. Außer ihnen waren noch viele andere Frauen da, die mit Jesus nach Jerusalem gekommen waren. Die schlimmste Stunde, der schlimmste Moment der Weltgeschichte. Nicht umsonst wurde es finster in dieser Stunde. Vers 34 sagt, für wen das der schlimmste Moment war. Wer da sich total verlassen fühlte. Jesus. Wer da loslassen musste, das Liebste, was er hatte, seinen Sohn. Gott musste loslassen. Er konnte diese innige Verbindung, von der wir immer wieder lesen in den Evangelien, nicht aufrechterhalten in dem Moment, wo die ganze Schuld der Welt auf dem lag, der ohne Sünde war. Diese innige Verbindung zwischen Jesus und Gott müssen wir verstehen. An die müssen wir denken in diesem Moment, wenn wir begreifen sollen und müssen und können, oder damit wir begreifen können, was das bedeutet, was da so schlimm war. Jesus und Gott, sie sind wie eins. Diese innige Verbindung zu Gott, das war die Quelle der Kraft von Jesus. Ohne diese innige Verbindung hätte er all das nicht tun können. Und er ging darauf zu und wusste, jetzt wird der Moment kommen, wo dieser Gott nicht mehr bei mir sein wird. In dem Moment, der am schlimmsten ist, wo ein Mensch stirbt, alleine zu sein. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Corona-Pandemie und manche hoffen ja, dass es doch noch mal irgendwann aufgearbeitet wird, was gut war und was nicht so gut war, was auf keinen Fall gut war, dass in dieser Zeit viele Menschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen sterben mussten und dabei alleine waren. Das wird zu Recht kritisiert. Selbst in den schlimmsten Pandemien waren immer Menschen da, wenn Menschen starben. Selbst in der Pest gab es Priester, die zu den Todgeweihten gegangen sind und sich nicht scheuten davor, sich anzustecken, vielleicht zu sterben. In der Stunde des Todes alleine zu sein, schrecklich der Gedanke, schrecklich für Jesus, schrecklich für Gott, verlassen und verhöhnt. Wobei, die Soldaten, lesen wir, hörten bald auf mit dem Verhöhnen angesichts dessen, was sie da erlebten. Zumindest diesem Hauptmann ging ein Licht auf in dem Moment der Dunkelheit. Aber verlassen, verlassen auch von seinen Jüngern. Gestern haben wir gerade noch den Text gehört, wo Petrus, dieser Held, verspricht, nie werde ich dich alleine lassen, und wo die Jünger am Ende ihm beipflichten. Und wo sind sie? Wer ist noch da? Frauen. Die Rolle der Frauen in dieser Geschichte und auch nachher bei seiner Auferstehung, die sollte uns oder allen, die auch heute noch Frauen in Kirche und Gemeinde eine zweitrangige Rolle zuweisen wollen, zu denken geben. Ohne Frauen wäre Jesus da ganz allein gewesen. Und ohne Frauen, behaupte ich mal, läuft heute in unseren Kirchen und Gemeinden nicht mehr viel. Und für die Männer damals war das vielleicht erst recht ein Grund, ihn zu verhöhnen. Wo sind denn deine Jünger? Nur noch Frauen, und guck mal, was für Frauen, mit was für einer Geschichte sind da und bleiben dabei, während wir dich ans Kreuz schlagen. Wir haben einen Vers noch übersprungen und der ist ein Schlüsselvers in dieser Geschichte. Es ist ein Schlüsselvers zu verstehen, warum das, was da so schlimm war für Jesus und für Gott, für uns die Hoffnung in allem ist, was schlimm ist in unserem Leben. Die Hoffnung für die Momente, wo wir Gott halt nicht verstehen können, wo wir in ihm verzweifeln würden, weil wir nicht mehr so richtig wissen, ob wir ihm trauen können. Das Schlimmste, was Jesus und Gott für sich erlebten, hilft uns in allem Schlimmen. Und der Schlüsselvers, es steht in Vers 38, ist der, der schildert, dass der Vorhang zum Allerheiligsten zerriss. Der Vorhang zum Allerheiligsten, von dem wir vorhin hörten in der Lesung, dass da einmal im Jahr am großen Versöhnungstag der hohe Priester hineinging und für das Volk ein Opfer brachte. Niemand sonst durfte da rein. Nur an diesem Tag, nur nach besonderer ritueller Reinigung durfte er da rein. Und die Juden, weiß man, waren so ängstlich um ihn, wenn er da umfallen würde, es hätte ihn keiner rausholen können. In die Nähe Gottes konnte kein sündiger Mensch kommen, deshalb auch das Allerheiligste. Sie banden ihm eine Leine, ein Seil um den Fuß, damit sie ihn zur Not raus hätten ziehen können. An diesem Versöhnungstag war ein Vorhang zwischen dem Volk und dem Allerheiligsten, wo die Bundeslade stand, wo Gott gegenwärtig war, und dem Priester, der zu ihm durfte. Und dieser Vorhang zerriss, dieser Vorhang, der das Allerheiligste vom restlichen Tempel trennte, der Ort der Gegenwart Gottes. Was muss das für die Priester damals für eine Katastrophe gewesen sein? Der Tempel ist, der Vorhang zum Allerheiligsten ist zerrissen, der Tempel ist entweiht. Aber es ist ein Zeichen bis heute für uns. Es gibt kein Allerheiligstes mehr. Es gibt keinen Versöhnungstag mehr, der gefeiert werden muss. Der Zugang zu Gott ist frei, seitdem Christus für uns gestorben ist. Jeder, der diesen Tod Jesu für sich gelten lässt und sagt, ja, du bist mein Herr und Heiland, du bist auch für mich gestorben, ich gebe dir alle meine Schuld, ich gebe dir all mein Misstrauen, ich gebe dir auch mein Misstrauen Gott gegenüber, der darf jetzt zum Vater kommen. Das ist der Kern des Evangeliums. Wir dürfen zum Vater kommen. Wir dürfen zu Gott kommen, wie sonst nur der hohe Priester einmal am Tag. Jeder, der sagt, ich verlasse mich auf dich und das, was du da für mich am Kreuz errungen hast, getan hast. Ich verlasse mich darauf, dass das, was Gott hier verspricht, auch für mich gilt, obwohl ich ein Sünder bin. Und es ist keiner auf dieser Welt, der kein Sünder ist. Darf ich jetzt geheiligt durch das Blut Christi, reingewaschen von aller Schuld, zu Gott, zu meinem Schöpfer, zu meinem himmlischen Vater. Ich verlasse mich darauf. Wir beten heute, Vater unser, wir beten zum Vater, wir kommen zum Vater, wir verlassen uns darauf, dass wir zu ihm können und dass er uns hört. Zu dem Vater, dem in diesem Moment, wo Christus starb, das Herz zerrissen sein muss. Wie schrecklich. Da am Kreuz wird alle Schuld weggenommen und da am Kreuz entdecken wir die Liebe Gottes, der so sehr liebt, dass er sein Liebstes für uns gegeben hat, Jesus. Und Jesus liebt uns so sehr, dass er diese Liebe zum Vater für einen Moment aufgab. Jesus und Gott der Vater nehmen das Schlimmste auf sich, das je passieren konnte, damit uns das Schlimmste erspart bleibt und wir im Schlimmsten, was wir in unserem Leben vielleicht an Krankheit, Not und an allen möglichen Dingen erleben können, dass wir in diesem Schlimmsten nicht verzweifeln müssen, weil wir wissen dürfen, ja, dieser Gott ist für mich. Ja, dieser Jesus ist bei mir. Amen. Es gibt keinen Zweifel mehr. Amen. Das Geschenk der Gnade, der Vergebung gilt. Ja, Amen. Ich habe einen Vater im Himmel, der barmherzig ist und der mir verspricht, mir und dir, dass du einmal bei ihm ankommen wirst. Egal wie toll du unterwegs bist, ob du ein Maulheld bist wie Petrus oder eher ein Verzagter, ob die Dinge hinkriegst, die wir manchmal so vollmundig auch singen in den Liedern vorhin. Ach, was singen wir für vollmundige, schöne Lieder, gerade an Karfreitag, und weil, ja, das stimmt ja irgendwie, oder? An Karfreitag müsste unser Herz doch erschüttert werden und wir müssen uns vornehmen, ganz und gar diesem Gott zu dienen, für diesen Jesus zu sein, und spätestens 2 oder 3 Tage später, wenn nicht schon 2 oder 3 Stunden später, tun wir Dinge oder lassen wir Dinge, die uns seine Vergebung wieder notwendig machen. Das Schlimmste, das jemals in dieser Welt passiert ist, wird für dich das Beste und Schönste, was dir jemals passieren konnte. Wenn du daran glaubst, wenn du das für dich gelten lässt. Es ist ein Geschenk, das man annehmen muss. Es ist ein Geschenk, mit dem man leben muss. Ich habe am Ausgang so kleine Kreuze in die Körbchen gelegt. Und ihr dürft euch dieses kleine Kreuz heute mitnehmen. So ein kleines Kreuz, das euch erinnert daran, was da Schlimmes geschehen ist und dass es für dich gilt. Es soll für dich gelten. Aber nicht das kleine Kreuz rettet dich, das du dann in der Hosentasche vielleicht hast. Nicht das Kreuz, das sich manche heute tätowieren lassen oder um den Hals hängen. Nein, du wirst nur gerettet, wenn du ein Gebet sprechen kannst. Und das möchte ich jetzt beten. Und ob hier oder im Stream, lade ich dich ein, das mitzubeten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du für mich und meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich vertraue darauf, dass durch deinen Tod am Kreuz all meine Sünde und Schuld vergeben ist. Und ich danke dir, dass du mir meinen himmlischen Vater geschenkt hast. Vater im Himmel, ich vertraue darauf, dass das, was du in Christus uns versprichst, auch für mich gilt. Frei von aller Schuld darf ich vor dich treten. Frei von einer Schuld werde ich einmal bei dir sein, in der Ewigkeit. Danke, himmlischer Vater, danke, Jesus, dafür, was du Schlimmes auf dich genommen hast. Amen.